Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Das Rätsel wird sich lösen im Laufe der Predigt. Ja, guten Morgen. Ja, die Schall verschwindet. In meiner heutigen Predigt will ich darlegen, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft gehen können, obwohl es düster ausschaut, oder? Ich meine, da würden wahrscheinlich alle zustimmen, was so weltpolitisch alles passiert und so weiter. Ich will gar nicht darauf eingehen. Das kann beunruhigen. Wie wir dennoch hoffnungsvoll sein können. Ich werde vor allem darauf eingehen, wie wir uns selbst vorbereiten können auf das wichtigste Ereignis der Zukunft. Und der Bibeltext, den ich heute ausgesucht habe, der das Thema vorgibt, stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 13. Genau. Wir lassen uns von dem großen Apostel Paulus coachen. Was sagt er über die Zukunft und wie wir uns vorbereiten sollen? Und ich warne euch, Paulus spricht häufige Problembereiche an. Das sagt er. Okay, der volle Titel lautet Hoffnungsvoll im Morgenrot der Welterlösung. Den Titel habe ich geborgt, komme dann später noch darauf. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung zuerst den ganzen Text, 4 Verse, und dann schauen wir uns die Worte näher an. Paulus schreibt: Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns vor allem von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Diesen Vers lese ich jetzt noch aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Ich lese weiter. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Okay, soweit das Wort Gottes. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Was schreibt Paulus? Er sagt als erstes, wir sollen uns bewusst werden, in welch besonderer Zeit wir leben. Wie sollen wir das verstehen? Meint er die weltpolitischen Ereignisse, die sich immer mehr überschlagen und in der wir eine Horrormeldung nach der anderen zu hören und sehen bekommen? Meint er zunehmende Erschütterungen in der Welt, multiple Krisen, wie man inzwischen sagt, ein Zeitalter der Angst? Jesus hat einmal davon gesprochen, dass es eine Zeit geben wird auf der Erde, unmittelbar vor seinem Kommen, in der Angst das große Kennzeichen sein wird. Lukas 21, 26. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Das ist noch nicht geschehen, denke ich, oder? Also das heißt, es gibt Steigerung in der Zukunft. So berechtigt das alles ist, und das andere ist, spricht er vielleicht von persönlichen Entwicklungen, die uns Sorge machen. Der eine hat einen Unfall, der andere hat eine ernste Krankheit, mit der wir kämpfen, der Verlust eines lieben Menschen, der Verlust des Jobs, aufreibende Konflikte oder sonst einfach eine schwierige Phase im Leben. Meint Paulus das? Ich glaube nicht. So berechtigt das alles ist als Anliegen, als ernste Anliegen, glaube ich nicht, dass der Schreiber mit dem Bewusstmachen, in welch entscheidender Zeit wir leben, das meint. Ich glaube, er will uns sagen, dass wir nicht bei dem Vordergründigen stehen bleiben sollen, wenn wir auf die Zeit schauen, in der wir leben. Das Vordergründige wäre die Finsternis. Das Vordergründige wären die Sachen, die passieren, die uns besorgt machen. Das Vordergründige wären die 3K: Kriege, Krisen und Katastrophen. 3K. Und von denen haben wir genug. Was passiert noch alles? Welche schlechten Nachrichten werde ich noch hören? Und wem kann ich vor allem noch glauben? Was kann ich noch glauben? Fake News sind also nicht mehr unbekannt. Ein anderer Zugang wäre, sich mit der Bibel zu befassen und zu denken, wir müssten eine ziemlich perfekte Theologie der Endzeit entwickeln. Wenn wir wissen, weiß ich nicht, wer der Antichrist ist oder wann er erscheint oder erschienen ist, und wenn wir wissen, was im Nahen Osten so von der Bibel her alles nacheinander passieren soll oder auch nicht, dann wären wir vorbereitet. Bei dem Thema Endzeit ist es so eine Sache. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich nicht diesen Punkt erreichen, eine perfekte Endzeit-Theologie zu haben. Und wir sind Menschen und wir irren uns. Wir können uns da richtig verrennen. Es ist gut, die Bibel zu lesen. Es ist gut, sich zu bemühen, dass auch zusammen zu sehen, wie das alles zusammenpasst. Aber Paulus, der Theologe, hat das im Römerbrief nicht entfaltet, mit einer Ausnahme. Er schreibt 3 Kapitel lang über Israel. Aber auch da sind die Aussagen, was die Zukunft angeht, auf das Wesentliche beschränkt. Er sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Was er, worauf er seinen Blick richtet, ist der wiederkommende Jesus. Wird in dem Text nicht wörtlich gesagt, aber der Tag ist der Tag Jesu Christi. Den meint er. Jesus ist der kommende Retter für alle, die an ihn glauben, und der kommende Richter für alle, die nicht an ihn glauben. Bei der Gelegenheit möchte ich fragen, kennst du Jesus persönlich? Hast du ein Herzensverhältnis zu ihm als deinem Retter und Herrn? Wenn nicht, dann empfehle ich dir dringend, dich mit ihm zu befassen und ihn in dein Leben einzuladen. Sonst bist du nicht bereit, wenn er kommen sollte. Paulus schreibt, jetzt ist dieser Tag viel näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Wie lange ist das her bei Paulus? Ich habe nachgeschaut, circa 20 Jahre. 20 Jahre früher hatte er dieses einschneidende Erlebnis vor Damaskus, wo er hinreiste, um Christen zu verfolgen und Jesus begegnet. Das hat ihn buchstäblich vom Pferd, Esel gehauen und erblinden lassen und er ist dadurch Christ geworden. Und nicht nur Christ, sondern Apostel. Jesus hat ihm das Evangelium direkt gezeigt und er wurde zum großen Missionar. Aber wenn er das sagte, jetzt ist die Zeit viel näher als damals, vor 20 Jahren, wir sind jetzt fast 2000 Jahre später, dann müssen wir das mit großer Berechtigung auch sagen, dann ist dieser Tag wirklich nahe. Und dieser Tag wird hier mit Rettung beschrieben. Unsere vollständige Erlösung naht. Auf das warten wir als Christen. Es geht um das Heil, das ewige Heil. Es geht um die vollständige Erlösung. Und es geht um, ja sogar um die Erneuerung der Welt. Dieser Tag verändert alles. Mit der Ankunft Jesu bricht wirklich ein neues Zeitalter an. Im ersten Korintherbrief spricht der Apostel Paulus schreibt von der Auferstehung, die wir erwarten. Das wird unglaublich sein. Aus den Gräbern, aus den Meeren, von überall her werden Menschen auferstehen und ihr Körper wird verwandelt werden. Er wird unsterblich sein. Wir werden einen unsterblichen Körper haben, einen herrlichen Körper. Aber ich will nicht darauf eingehen, sondern ich will aus dem Römerbrief, wo wir ja jetzt sind, aus Kapitel 8 einige Verse lesen. Da wird etwas Großartiges angekündigt, und wir merken da, wie die Herrlichkeit, an der wir teilhaben und teilnehmen werden, auch die ganze übrige Schöpfung umgestalten wird. Ich lese. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und dann an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist ein Satz, da könnte man schon stehen bleiben und drüber reden. Die Leiden jetzt sind oder fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit. Das ist nicht ein Herunterspielen der Leiden, die jetzt furchtbar sein können für manche Menschen, sondern es ist ein Aufzeigen, wie groß der Kontrast ist, die Herrlichkeit. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir warten nicht auf die nächste Krise. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst werden wird. Und wenn du das gar nicht im Blick hast, dann brauchst du ein vertieftes Ewigkeitsbewusstsein. Dann bist du zu sehr in dieser Welt daheim. Der Theologe Erich Sauer, Lehrer am Bibelseminar Wiedenest und Autor mehrerer großartiger Bücher über den Heilsplan Gottes, hat unter anderem dieses Buch geschrieben, Das Morgenrot der Welterlösung. Diesen Titel habe ich mir ausgeborgt von ihm, weil ich glaube, das passt so gut, wenn man diese Verse zusammenfasst. Hoffnungsvoll leben im Morgenrot der Welterlösung. Wir sind unmittelbar an diesem Punkt, wo die Sonne aufgeht, wo der Tag anbricht, wo Jesus wiederkommt. Aber wir sind nicht ganz dort. Ja? Wir sind davor, vor dem Morgenrot, wenn man so will. Und einige Tage habe ich, vor Weihnachten habe ich ein Bild gemacht. Wenn man das, genau, das sieht man, das ist alles mit den Scheinwerfern nicht so gut zu sehen, aber ein herrlicher Anblick, das Morgenrot beim Krankenhaus draußen, war gigantisch. Jetzt muss ich ein bisschen auf den Römerbrief eingehen, damit wir das verstehen. Die ersten 11 Kapitel des Römerbriefes sind solide Theologie. Paulus macht klar, warum Juden und Heiden, also die Nichtjuden, verloren sind und wie sie durch den Glauben an Jesus gerettet, gerecht gesprochen werden können von Gott. Ich lasse jetzt was aus. In Kapitel 8, dieses gewaltige Kapitel, wo es auch um die Rolle des Heiligen Geistes geht. Kapitel 9 bis 11 ist dann Thema Israel. Und ab Kapitel 12 bis 16 zieht er die Schlüsse und macht Ermahnungen. Bei mir ist das so überschrieben in meiner Bibel. Ermahnungen. 4 Kapitel lang. 5. Da wird es praktisch. Da wird es konkret. Und in diesem Abschnitt ist auch unser Text drinnen. Die ersten 2 Verse von Kapitel 12 sind ganz wesentlich und ich lese die auch. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, 11 Kapitel lang. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das lässt sich zusammenfassen mit 2 Worten, glaube ich. Hingabe und Verwandlung, Veränderung. Da steckt das Wort Metamorphose drinnen. Das kennen wir aus der Biologie, oder? Aus der Raupe wird ein Schmetterling. Ja, aus dem Franz, wie er ursprünglich war, wird ein Franz, wie Gott ihn sich vorstellt. Und der Prozess ist nicht abgeschlossen. Der Apostel Johannes schreibt auch über dieses Thema. Er hebt hervor, dass diese Hoffnung auf Jesus eine reinigende Wirkung auf uns, auf unser Leben hat. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 und 3. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es, hier und heute. Und das ist erst der Anfang, was dann, was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Andere Übersetzungen sagen, der reinigt sich, wie er rein ist. Ja? Aber das mit dem Fernhalten der Sünde ist ganz gut wiedergegeben. Wir kehren zurück zum Text in Römer 13. Hier wird das Bild vom Ablegen, vom Ausziehen eines Gewandes, eines Lebensstils, der mit der Nacht zu tun hat, mit der Finsternis dieser Welt und mit dem Anziehen eines neuen Gewandes, das zum Tag passt, das Jesus verherrlicht. Es geht also um das Ausziehen, um das Ablegen, um das Trennen von Lebensweisen, die nicht mehr zu einem Leben als Christ passen. Und jetzt muss ich mein Nachthemd ausziehen, oder? Schauen, dass das Mikro noch dran ist. Jawohl. Es geht darum, dass wir was ablegen. Es geht darum, dass wir Lebensweisen ablegen, die nicht zum Reich Gottes passen, die nicht zum neuen Zeitalter passen, das durch Jesus angebrochen ist. Und Paulus nennt einige konkrete Dinge. Drei nennt er und ich habe ein viertes dazu getan aus den Versen davor. Aber das Ausziehen des Nachtgewands schaut so aus. Schlemmen und Saufen, sexuelle Ausschweifung, Streit und Rechthaberei und aus den Versen davor etwas schuldig bleiben. Freilich ist klar, dass das nur eine Auswahl von Themen ist. Es gäbe noch viele andere. Jeder von uns hat mit diesen vier Bereichen zu tun. Das gehört zum Leben, oder? Essen, Ernährung, Sexualität, Beziehungen und Geld. Essen und Trinken, hier kommt das Thema Süchte hinzu. Ich glaube, hier geht es einfach um den enorm großen und wichtigen Bereich unserer Gesundheit. Essen, Alkohol, Nikotin, andere Rauschmittel können zur Sucht werden. Oft ist das nur ein Weg, fertig zu werden mit den Problemen des Lebens. Ein schlechter Weg. Wenn wir es ins Positive wenden, was wir essen und trinken, können wir auch als Heilmittel dienen lassen. Wir wissen, dass sehr viele Krankheiten von unserer Weise, uns zu ernähren, abhängig sind. Persönlich ringe ich ein wenig mit dem Thema. Ich frage mich, warum ernähren sich manche Leute so unvernünftig? Es ist ihnen wohl nicht bewusst, dass es hier um verlorene Jahre ihres Lebens geht. Um verlorene Jahre der Gesundheit ihres Lebens. Wie wir anfangen, uns zu ernähren in unserer Jugend, das werden wir wahrscheinlich weiterführen. Aber das ist sehr oft problematisch. Und mit 40, 50, 60 ernten wir, was wir gesät haben. Es geht um verlorene Jahre, denn es gibt vermeidbare Krankheiten. Aber dazu muss man sich informieren. Wir haben die beste Theologie, glaube ich, im Neuen Testament. Unser Körper ist Tempel des Heiligen Geistes. Gott ehrt uns, indem er in uns Wohnung genommen hat. Aber wie behandeln wir diesen Tempel? Das verstehe ich nicht, wie Christen so nachlässig sein können. Sexualität, zweiter Bereich. Eine Übersetzung übersetzt das hier mit Bettgeschichten und Ausschweifungen. Dazu gehört sicherlich auch die Pornografie, also Sex, der außerhalb der Ordnung Gottes praktiziert wird, was oft zu anderen Sünden führt und seinen Preis hat. Gottes Plan ist immer noch der, dass ein Mann und eine Frau sich lebenslang die Treue halten und sie ihre Geschlechtlichkeit innerhalb dieser Beziehung in der Ehe ausleben. Und ich glaube einfach, wir können Gott nicht überbieten mit besseren Ideen. Diese besseren Ideen stellen sich oft oder immer als falsch heraus. Beziehungen. Streit und Rechthaberei ist da auch nur ein kleiner Aspekt dieses größeren Themas. Das hat mit Lieblosigkeit, Stolz, Besserwisserei und vielen anderen Aspekten unserer alten Natur zu tun. In unseren Predigten gehen wir sehr oft auf diesen Bereich ein. Darum halte ich das ganz kurz. Viertens, Paulus spricht in Vers 8 des 13. Kapitels das Thema Schulden machen an. Auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem viel größeren Thema Finanzen. In den 7 ersten Versen des Kapitels spricht er über den Staat oder über die Obrigkeit, die jeweilige Regierung. Und er macht deutlich, dass die von Gott eingesetzt ist. Wir haben uns dazu fügen. Deshalb zahlen wir Steuer, dem Steuer gebührt, Zoll, dem Zoll gebührt, geben Ehre, dem Ehre gebührt und so weiter. Christen sind grundsätzlich keine Rebellen, sondern akzeptieren die Ordnung und die Autoritäten, die vorgegeben sind. Ich gehe jetzt gar nicht näher auf das ein, weil da gibt es sicherlich eine Grenze, aber das wäre jetzt ein Nebenaspekt. Schulden machen ist auch nicht verboten. Im Alten Testament ist das sogar geregelt. Aber wir sollen unsere Schulden zurückzahlen. Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft in Österreich, die in die Schuldenfalle geraten sind. Und dass das eine furchtbare Sache ist, die Auswirkungen auf das ganze Leben hat, negative Auswirkungen, das weiß ich. Doch ich würde es hier mal bei dem belassen, was Paulus anspricht und sagen, Christsein fängt schon bei der Steuererklärung an. Dem Staat zu geben, was wir ihm schuldig sind mit den Steuern. Ein Steuerberater hat mir mal gesagt, vor 10 Jahren oder was, Sie arbeiten schwarz. Und ich sagte, was? Ich melde meine zusätzlichen Einkünfte für meine Homepage-Arbeit beim Finanzamt. Das ist alles. Sie arbeiten schwarz. Sie brauchen eine Gewerbeberechtigung. Das war mir neu. Ja, und so habe ich das Gewerbe angemeldet. Ich verdiene wahrscheinlich nicht mehr als 1.000 Euro im Jahr damit, aber es hat jetzt seine Ordnung. Also super, sogar ich bin da mal hineingestolpert. Es gibt Dinge, die zur Nacht gehören, zur Dunkelheit. Es sind die Sachen, die nicht ans Licht kommen sollen, die versteckt werden. Ich weiß nicht, ob du dich da angesprochen fühlst, ob es sowas gibt in deinem Leben. Letzten Sonntag haben wir ein Lied gesungen, wo ich mir dachte, das ist eine gewagte Formulierung. Das Lied war, mein König, du bist und bleibst, du hast mich komplett befreit. Komplett heißt ganz, vollständig. Also Ich sage nicht, dass es eine Lüge ist, aber ich sage, manchmal vielleicht kann ich da nicht mitsingen. Wer ist komplett befreit? Wenn wir jetzt nur diese vier Bereiche anschauen, die der Paulus da aufzählt. Das Ziel ist, dass wir vor Gott alles bereinigen und auch vor den Menschen natürlich. Und wir dürfen, also Paulus hat gesagt, ausziehen, und er sagt, wir sind erst bereit, wenn wir angezogen haben, nämlich Sachen, die zum Tag gehören. Das ist jetzt mein normales Gewand für den Tag, aber ich möchte es noch ein bisschen deutlicher machen, indem ich diesen Regenmantel der indonesischen Armee anziehe, für den Urwald, weil in unserem Text ist auch von Waffen des Lichts die Rede, oder? Schaut mal hinein. So. Okay, das muss ich jetzt offen lassen. Bitte? Ist modern, ja. Sagt er der Camouflage-Look oder so, ja. Okay. An der Stelle ein Einschub. Als Christen haben wir mit drei Feinden zu kämpfen. Und dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen. Also der erste Kampf ist, oder der erste Feind ist der interne Feind. Die Bibel nennt das das Fleisch. Andere Übersetzungen sagen der alte Mensch, die alte Natur, die sündige Natur und so weiter. Ja? Und die ist immer aktiv und die müssen wir killen. Ja? Nein sagen zu ihren Vorstellungen und was sie will. Manche sagen auch der innere Schweinehund. Der zweite äußere Feind ist die Welt. Die gesellschaftlichen Werte, die da auf uns einströmen. Ja? Was wir doch sein müssen, was wir haben müssen und so weiter und so fort. Da ist sehr viel, was uns beeinflusst und was uns letzten Endes von Gott wegbringen will. Und dann gibt es noch einen unsichtbaren Feind, externen Feind, Satan und seine Dämonen. Er versucht uns, er klagt uns an, er spielt die übelsten Tricks, um uns von Gott wegzubringen. Und wenn er das nicht schafft, uns zumindest als Christen unbrauchbar zu machen oder wenig brauchbar zu machen für Gott. Und das gelingt ihm oft. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was sollen wir tun? Ihm mehr Raum geben, ihm Zugang geben zu den versperrten Kammern unseres Lebens. Das, was wir vor allen Menschen verbergen, verstecken, was niemand sehen soll, was niemand wissen soll, ihm da den Zugang zu geben. Ich würde sagen, unser Leben ist hell geworden durch Jesus. Aber vielleicht gibt es noch kleine, dunkle Stellen. Ja? Da gibt es noch etwas, was eben nicht hell geworden ist, wo noch eine Finsternis vorhanden ist. Und darum rufe ich auf, Schluss mit der Geheimnistuerei, dem Verstecken und dem Leugnen. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, ich habe ein Problem. Was immer das ist. Ich bin süchtig. Ich bin pornoabhängig. Ich habe ein Essproblem. ich bin depressiv. Und ich will dazu sagen, das sind nicht alles sündige Sachen. Das kann auf dich kommen und über dich kommen und du kannst hineinkommen, ohne dass es jetzt unbedingt Sünde ist. Ich lebe nicht in der Ordnung Gottes. Ich weiß es. Bekenne es Gott. Öffne dich vor ihm und frage ihn, was du tun sollst. Und sehr oft ist der Knackpunkt der, dass du bereit bist, zu einem Menschen zu gehen, dem du vertraust. Seelsorgerlich dich aufzumachen und das offen zu legen. Wenn es um medizinische Probleme geht, geh auch zum Arzt. Und kämpfe wieder um dein neues Leben. Und gib nicht auf. Gott ist an deiner Seite, selbst wenn es hoffnungslos ausschaut. Ich werde gleich einen Vers lesen und Tobi, ihr könnt nach vorne kommen. Wo das richtig, richtig krass zum Vorschein kommt. Okay, mein Fazit dieser Predigt ist wieder der Titel. Wir können hoffnungsvoll leben im Licht der Welterlösung. Jesus kommt und wir wollen bereit sein. Wir wollen, dass er uns nicht überrascht in einem fremden Bett. Wir wollen, dass er uns nicht überrascht, wenn wir zu viel getrunken haben. Wir wollen, dass er uns nicht überrascht, wenn wir im Streit sind schon über lange Zeit mit jemandem. Versteht ihr? Gott ist so daran interessiert, dass er uns von dem herausholt. Er ist viel mehr interessiert als wir. Aber er will es nicht ohne uns machen. Und die Gewissheit, dass Jesus mit uns ist, gibt uns Kraft, dunkle Stellen unseres Lebens ihm hinzuhalten. Er verwandelt uns mehr und mehr. Er führt uns in die Freiheit, denn dafür ist er gestorben und auferstanden und hat seinen Geist uns gegeben. Und der Vers, mit dem ich schließen will, kommt auch aus dem Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Da heißt es, der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Es gibt Menschen, die haben keine Kapazität für Freude. Die sind durch verschiedenste Dinge in ihrem Leben an einen Punkt gekommen, wo sie sich gar nicht mehr freuen können. Aber sie können Jesus vertrauen. Und während sie vertrauen, glaube ich, dass Gott ihnen diese Kapazität für Freude erweitert, langsam, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Wenn wir keine Kapazität für Freude haben, können wir ihm diesen leeren Tank hinlegen und sagen, Herr, füll ihn, füll ihn. Und dann geht es weiter. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes, die brauchen wir für diese Veränderungen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du kommst zurück. Aber du bist auch schon da, unsichtbar. Und dich, den unsichtbaren Jesus, brauchen wir so dringend. Herr, du kennst uns, du siehst uns. Du siehst es, wer gefangen ist und wer Freiheit braucht. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du diesen Funken des Glaubens schenkst, diesen Funken der Entschlossenheit, etwas zu verändern und dich um Befreiung zu bitten. Ich bete darum, Herr, dass du die Kraft des Heiligen Geistes freisetzt, damit diese Dinge geschehen, damit wir bereit sind, wenn du kommst, Herr. Ich lobe deinen Namen und preise ihn. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.